Vor rund 40 Jahren feierte das Rollbrett erste kommerzielle Erfolge in Deutschland. Doch schnell wurde die Euphorie getrübt. Ein Brett mit vier Rollen, ist das nicht zu gefährlich? So dachte der Bundestag 1977 ernsthaft über ein Verbot der aus den USA stammenden Skateboards nach. Doch dazu kam es nie. Stattdessen wurde Skateboarding immer beliebter und ist für viele zu einer Art Lebenseinstellung geworden. Worin die besteht und wie aus dem Rollbrett ein Skateboard wurde, das beschreibt im heutigen Nachspiel Kerstin Ruskowski, einer Wiederholung vom 30. September 2012. Ein Spielzeug macht Karriere, so der Titel ihrer Sendung.
Ein kleiner Skatepark in Köln. Der 15-jährige Yannick Rotermund gleitet über die aus Beton gegossenen Bodenwellen. Seit 10 Jahren schon steht Yannick regelmäßig auf dem Skateboard. Im Sommer fast jeden Tag. Sein erstes schenkte ihm sein Onkel, der selbst ein begeisterter Skater ist. Heute gehen die beiden am liebsten zusammenrollen. Aber Stefan Weinand muss mittlerweile manchmal kürzer treten. Denn mit 37 Jahren merkt er, dass Skaten ganz schön auf die Gelenke geht.
Ich merke, dass da gar nicht mehr viel geht. Das hat mich auch ziemlich ruiniert. So im Hinblick auf mein Knie und meinen Rücken. Das war nicht so vorteilhaft.
Diese Probleme kennt Yannick noch nicht. Immer wieder springt er in die Luft und lässt das Board in die Höhe schießen. Dabei kann es sich in alle möglichen Richtungen drehen. Die Kunst ist, wieder mit beiden Füßen auf dem Brett aufzukommen. Wie bei jedem Skater war auch Yannicks erster Trick der Olli.
Also als erstes drückt man den Fuß nach unten. Und als nächstes zieht man den Fuß nach oben, sodass es halt in der Luft ist. Und dann drückst du den mit dem vorderen Fuß nach unten, dass du so wieder auf dem Boden landest.
Der Olli ist elementar. Er bildet die Basis für alle weiteren Tricks. Ganz einfach ist er aber nicht. Um ihn zu lernen, braucht man wenigstens ein paar Tage. Das bestätigen auch die 5 Jungs von der Hip-Hop-Band Blumentopf. Sie haben sich Anfang der 90er Jahre in Freising kennengelernt. Teilweise auch über Skaten. Damals war Skaten noch untrennbar mit Punkrock-Songs verbunden. Das wichtigste Lied für Kaius und Holunder damals:
Weakness von Mac Red. Extrem schöner Gitarren-Rock-Song.
Wir haben dann auch so ein bisschen über Skaten eigentlich fast angefangen, Hip-Hop zu hören. So. Plan B-Video war viel Hip-Hop-Zeug drin, das erste.
Ja, das hat halt dann das Crossover-mäßige Skateboard-Hip-Hop hat halt dann so angefangen mit den Beastie Boys-Sachen mehr oder weniger, für mich so. Ja, wo es eben von dem Punk-Rockigen rüberging, auch dazu, dass das Hip-Hop dabei ist. Und dann später in den ersten H-Street-Videos und so, da waren, glaube ich, auch schon Hip-Hop-Songs drin.
Ja.
Viele.
Wenn man über Skaten in Deutschland spricht, kommt man an einem Namen nicht vorbei. Titus Dittmann. Der inzwischen 63-Jährige gilt als Vater der deutschen Skateboard-Szene. Auch wenn er nicht nur Fans hat. Für viele ist der Name Titus Dittmann mit Kommerz verbunden. Denn er war es, der Anfang der 80er Jahre die Titus GmbH gründete. Bis heute Europas größter Vertrieb für Skateboard-Mode.
Ich versuche ja schon seit 30 Jahren mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass ich das Skateboard erfunden habe, dass ich das Skateboard nach Deutschland gebracht habe und dass ich Weltmeister im Skateboarden war.
Erfunden wurde das Skateboard in der Tat schon in den 50er Jahren in den USA. Die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung hat der ehemalige Profiskater Holger von Krosigk in einem Kapitel seines Buchs »Alles über Skateboarding« zusammengefasst. Demnach bastelten sich die Skater ihre Boards in den ersten Jahren noch selbst. Erst 1959 stand mit dem Roller Derby Skateboard das erste industriell gefertigte Skateboard in amerikanischen Kaufhausregalen. Ein einfaches Stück Holz mit starren Achsen und Rollen aus Stahl. Das Material war in den ersten Jahren so schlecht, dass es nicht nur zu unzähligen Verletzungen, sondern sogar zu einigen Todesfällen kam. So warnte das Life Magazine 1965 vor den Gefahren von Skateboarding.
It's easier getting bloody than fancy.
Kurz darauf verschwand der Sport in den USA plötzlich aus der Öffentlichkeit. Nach nur 2 Jahren mit offiziellen Skateboard-Teams und Wettbewerben. Erst 1972 kam das Skateboard durch die Erfindung weicher Rollen aus Urethan zurück. Der Kunststoff brachte endlich Haftung zwischen Board und Asphalt. Es folgten weitere wesentliche Verbesserungen des Materials, wie spezielle Achsen und Präzisionskugellager. Und Skateboarding wurde zum Massenphänomen. Nach Deutschland schwappte die Begeisterung für die Rollbretter erst Ende der 70er Jahre. Ein Lied, das Titus Dittmann geprägt hat und das er bis heute mit Skaten verbindet, ist Our House von der britischen Band Madness.
Ende 80er Jahre, als das Ding gerade rauskam und ein Hit war, und wir unsere Halfpipe aufgebaut haben, da kann ich mich dran erinnern, dann hat am häufigsten gespielt. Also, wenn wir Bock hatten, Skateboard zu fahren, dann hatte immer irgendeiner so ein Ghetto-Plaster oder damals waren das noch Kofferradios oder wie auch immer dabei und dann spielte das Lied rauf und runter und deswegen ist das mir so im Kopf geblieben.
Doch der Reihe nach. Die Geschichte beginnt 1977 im Herzen von Münster. Titus Dittmann ist 29 Jahre alt, studiert Sport und Erdkunde für das Lehramt und hält das Skateboard für ein Kinderspielzeug, bis er auf dem Aaseehügel zum ersten Mal einem echten Skater begegnet.
Da ging das bei mir Klick und da wusste ich genau, boah, mit dem Teil kann man eine Menge bewegen. Das hat einen solchen Aufforderungscharakter. Ja, allein das Gerät erzeugt so eine Motivation. Da braucht man keine Anleitung, da braucht man keinen Zwingen. Jeder will auf das Ding, will damit fahren.
Doch auch in Deutschland gibt es nicht nur Begeisterung für das Skateboard. Titus Dittmann erinnert sich noch genau an eine Meldung in der Tagesschau vom 9. Mai 1977.
Die in der Bundesrepublik populär gewordenen Rollbretter, die Skateboards, sollen wegen der hohen Unfallgefahr eventuell verboten werden. Entsprechende Überlegungen werden im Bundesarbeitsministerium angestellt. Eine Statistik aus den USA ergebe, dass dort innerhalb eines Jahres über 50.000 Unfälle mit Rollbrettern registriert worden sind. Das Ministerium in Bonn hat die zuständigen Behörden der Länder aufgefordert, Angaben über leichte und schwere Unfälle von Kindern oder Erwachsenen zu machen.
Zur gleichen Zeit ist Skateboarding in den USA so populär wie nie. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die sogenannten Z-Boys aus Dogtown, einem ärmeren Viertel von Los Angeles in der Nähe des Venice Beach. Eigentlich sind sie Surfer, doch weil sie beim Wellenreiten so abhängig von Gezeiten und Wind sind, entdecken sie zu Beginn der 70er Jahre das Skateboard oder, wie es anfänglich heißt, das Sidewalk-Surfboard für sich. Ihr Stil geht in die Geschichte ein, denn die Z-Boys übertragen einfach die Bewegungen aus dem Wasser auf den Asphalt. Sie stehen tief in den Knien, balancieren mit den Armen und stützen sich mit einer Handfläche auf dem Boden ab, um Kurven zu fahren. Anfangs ist daher auch oft von Asphaltsurfen die Rede. Infiziert von der Begeisterung für das Skateboard gründet Titus Dittmann in Deutschland Ende der 70er kurzerhand eine Skateboard-AG. Um seine Schüler mit vernünftigem Material zu versorgen, fängt er an, Boards, Rollen, Achsen und Klamotten aus den USA nach Deutschland zu importieren. Zusammen mit seiner Frau gründet er Titus Rollsport, woraus später die Titus GmbH hervorgeht. 1984 hängt er den Lehrerjob endgültig an den Nagel und fertigt seine Boards und Rollen größtenteils selbst. Zur selben Zeit häufen sich auch seine Auftritte im Fernsehen. 1982 demonstriert er zum ersten Mal mit mehreren Leuten live im aktuellen Sportstudio, was eine Halfpipe ist. 7 Jahre später ist er zu Gast bei Bios Bahnhof und sein Bekanntheitsgrad merklich gestiegen.
Und das ist der Titus, nach dem heißt das alles. Man hat mir gesagt, Sie seien der Guru oder der Godfather der Rollerskater in Deutschland.
Na, man sagt viel.
Ja, man sagt viel. Aber Münster ist so ein bisschen so eine heimliche Hauptstadt der Skater, kann man das sagen?
Ja, zumindest haben dort die ersten Impulse stattgefunden.
Parallel fängt er an, die ersten Wettbewerbe auszurichten. So zum Beispiel 1982 auf dem Parkplatz einer Schwimmhalle.
Das war noch relativ klein, mehr aktive als Zuschauer. Aber schon beim ersten Mal kamen schon Skateboarder aus England rüber, weil die Skateboard-Szene lag am Boden. Es hat sich keiner drum gekümmert. Wir waren weltweit die Einzigen, die überhaupt da ein bisschen Aktivitäten gezeigt haben. Und dadurch, dass das so ein Vakuum war und wir kontinuierlich hier in Münster Power gebracht haben, hat sich dann tatsächlich in der 80er die komplette Weltszene auf Münster konzentriert.
Die Disziplinen damals: Slalom, Skateboard Weit- und Hochsprung oder Freestyle. Beim Freestyle werden Pirouetten gedreht oder Handstände auf dem Board gemacht. Binnen weniger Jahre avanciert der Münster Monster Mastership zur offiziellen Skateboard-Weltmeisterschaft.
Am Anfang, ja Gott, erst haben wir es nur Mastership genannt. Dieses Münster Monster kam aus, auch von den Engländern geprägt worden, weil die konnten das Münster so schlecht aussprechen und haben immer geübt. Und irgendwann haben sie einen unserer Mitglieder der Münster Monster genannt. Und irgendwann waren wir alle die Münster Monster. Und da haben wir gedacht, ist doch geil, da machen wir Münster Monster Mastership und das Münster Monster Magazin und haben halt Stabreim laufen lassen.
Das Münster Monster Mastership ist schon seit einigen Jahren Geschichte. Unter anderem aus finanziellen Gründen. Auch Jürgen Horvath bemerkt, dass sich die Finanzkrise allmählich auf die Szene auswirkt. Der 35-Jährige ist einer der wenigen hauptberuflichen Profi-Skateboarder in Deutschland.
Als gesponserter Skater lebst du halt von den Marken, die im Skateboarding ihr Geld machen, weil die Skateprodukte verkaufen. Und wenn es denen nicht gut geht, dann geht es dir auch nicht gut, weil die dich nicht bezahlen können. Und dann hast du natürlich auch keinen Job.
Dabei gibt es ohnehin nur sehr wenige, die ihren Lebensunterhalt wie Jürgen Horvath ausschließlich mit Skateboarden bestreiten können. Vor allem Skaterinnen können im Profibereich schon froh sein, wenn sie von Sponsoren mit Material und Kleidung versorgt werden. Wenn sie doch mal Geld kriegen, dann meistens deutlich weniger als die Jungs, sagt Yvonne Labetzky.
Die Mädels sind einfach weniger in den Magazinen. Und das ist ja das Interessante für die Marke. Also die möchten ja dann auch, dass man präsentiert wird. Und dass dann irgendwie viel auf Reisen gegangen wird, viel Videos gemacht werden und hast du nicht gesehen. Und das ist bei den Mädels, da kommt einfach nicht so viel bei raus. Und dann braucht man denen auch nicht so viel Gehalt geben.
Zusammen mit ihrer Freundin Jenna Giese hat sie 2011 einen Skateboard-Wettbewerb nur für Frauen ins Leben gerufen. Suck My Trucks. Die Probleme, die die Organisation eines solchen reinen Frauenwettbewerbs mit sich bringt, sind für Yvonne Labetzky und Jenna Giese eine Herausforderung, die sie gerne annehmen. Denn die beiden wissen, was das Skaten angeht, stehen die Mädels den Jungs in nichts nach. Das gibt auch Profiskater Jürgen Horvath zu, der den Suck My Trucks Contest moderiert.
Also es ist wirklich so, dass skatende Mädchen mit skatenden Jungs einfach auf einer Wellenlänge sind heute. Das war vor 10 Jahren noch nicht so.
Bei den großen Wettbewerben gibt es mittlerweile manchmal einen Lauf nur für Frauen. Eigene Wettbewerbe sind aber eher die Ausnahme. In Brasilien zum Beispiel fahren die Frauen sogar in der gleichen Wertung wie die Männer. Das erzählt Renata Pacini, eine 39-jährige Zahnärztin aus Sao Paulo. Sie hat damit kein Problem. Für sie steht ohnehin der Spaß im Vordergrund.
Skateboard is my life. I can't see me without my skateboard.
Skaten ist mein Leben. Ich kann mir mich ohne mein Skateboard überhaupt nicht vorstellen. Es ist Teil meines Lebens, ein Teil von mir. Contests sind für mich nur eine Party. Die Leute sehen, alle sehen. Ich mag die Stimmung auf Contests, die Nervosität, einfach alles. Es ist eine große Party. Wenn ich gewinne, wäre das toll. Aber wenn nicht, ist es auch egal. Ich will bloß mit meinen Freunden skaten.
I just want to skate with my friends.
So sehen das die meisten Skater. Ums Gewinnen geht es den wenigsten. Skaten ist eher eine Lebenseinstellung als ein Sport. Es geht um Respekt und um Solidarität, erklärt Jürgen Horvath.
Das ist eigentlich, wo das Ganze auch so entsteht, in diesem Respekt-Ding und so. Und die Verbindung, die geht halt nicht weg. Also du hast eigentlich so eine Verbindung zu jedem Skateboarder auf dieser Erde. Also ich kann jetzt irgendwo hingehen und selbst wenn das in einem anderen Land ist und ich gehe da an den Spot und ich bin neu, wenn ich mich dementsprechend verhalte und ich kriege den Respekt von den Locals und ich lerne die kennen, dann habe ich in der Regel einen Platz zum Schlafen.
Seit inzwischen 5 Jahren wird darüber diskutiert, ob Skaten olympisch werden soll. Doch Olympia bedeutet Normen und dagegen sperren sich die meisten Aktiven. Das Internationale Olympische Komitee würde Skateboarding gerne in die Liste der olympischen Sportarten aufnehmen. Schließlich können so neue und vor allem jüngere Zielgruppen erschlossen werden. Doch dafür braucht es Strukturen, nationale Verbände beispielsweise und auch klare Bewertungsregeln. So etwas gibt es aber beim Skateboarding nicht, genauso wenig wie feste Trainingszeiten oder Skateboardvereine im Sinne von Fußball- oder Schwimmvereinen. Denn Skateboarding ist ein Sport, der sich ständig weiterentwickelt, weil er sich mit den Skatern und ihren Ideen verändert. Neue Tricks ergeben sich meist von alleine, durchs Ausprobieren. Das macht auch eine objektive Bewertung bei Wettbewerben schwierig, wie Anna Groß aus eigener Erfahrung als Wertungsrichterin oder Norddeutsch Judge weiß.
Es ist keine Sportart, die nach festgelegten Regeln funktioniert. Sowieso gibt es ja auch ganz viele Leute, die niemals sagen würden, es ist ein reiner Sport, sondern es ist eine Leidenschaft, es ist eine Kreativität, es ist irgendwie ein Ausleben von der eigenen Persönlichkeit. Und das wird eben alles mit in diese Tricks reingelegt. Und insofern spielt das alles beim Judgen auch eine Rolle.
Diese Freiheit bringt für die Skater extrem vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit sich. Und genau das ist es, was für viele den Geist von Skateboarding ausmacht. Auch Titus Dittmann findet die Idee, aus Skateboarding eine olympische Wettkampfdisziplin zu machen, eigentlich Quatsch.
Skateboarding gehört nicht nach Olympia. Skateboarden ist halt Jugendkultur, ist halt Protest, ist halt auch ein bisschen Anarchie, ist Kratzen an den Normen, ist sich distanzieren von Establishment. Und Olympia ist Establishment, Olympia ist Norm, Olympia ist eigentlich alles das, wogegen Skateboarden opponiert. Auf der anderen Seite sieht es so aus, dass der Wunsch vieler Funktionäre sehr groß ist, dass Skateboarden olympisch wird, weil man hofft, dass das wieder die ganzen olympischen Gedanken etwas verjüngt. Aber bevor jetzt die Funktionäre zusammen mit denen, die das kommerziell vermarkten wollen, die Entscheidungen treffen, ist es immerhin das kleinere Übel, wenn wir Skateboarder uns organisieren und das Zepter selbst in die Hand nehmen.
Deswegen überlegt Titus Dittmann zusammen mit anderen, wie das gehen kann. Auch Jürgen Horvath beschäftigt sich mit dem Thema. Er ist deutscher Vertreter in der International Skateboard Federation, die ebenfalls in Gesprächen mit dem Internationalen Olympischen Komitee steckt. Doch genau das ist der Grund, warum es bisher nicht geklappt hat, Skateboarding als olympische Disziplin zu etablieren. Es gibt nicht den einen internationalen Skateboardverband, der die Verhandlungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee führen könnte. Dabei gab es schon häufiger Versuche, Skateboarder und Inlineskater in einem Verband zusammenzufassen, sagt Jürgen Horvath.
Skateboarder sind halt nicht Rollsportler, wo schon immer mal versucht wurde, es unter ein Dach zu bringen, unter Rollsport. Kannst du aber nicht machen, weil Inlineskater haben mit Skatern gar nichts zu tun. Die können einander auch nicht leiden, in der Regel. Und wie willst du so eine Leute unter einen Dachverband stecken? Das geht überhaupt gar nicht. Das funktioniert nicht. Da kommt nicht eine Sache dabei raus. Und so ist es halt, seitdem ja, ist die Diskussion halt da, was mit der Olympiade und ja oder nein oder was. Und im Endeffekt ist es wirklich so, dass die Olympiade Skaten braucht, aber Skaten braucht die Olympiade eigentlich überhaupt nicht. Ja, will die eigentlich auch nicht. Es gibt aber bestimmte Tendenzen im Skaten und in der Skate-Industrie, die das befürworten, weil es natürlich gewisse Vorteile hat auf der geschäftlichen Seite.
Bei Titus Dittmann ist das Geschäftliche nach gut 30 Jahren in den Hintergrund getreten. Die Titus GmbH hat er inzwischen seinem Sohn überschrieben. Doch auch mit 63 Jahren kommt er nicht los vom Brett. Von vielen in der Skateboard-Szene wird er deswegen belächelt. Manche sind sogar richtiggehend genervt. Was vor allem mit seiner Allgegenwart zu tun hat. Doch für die angehenden Lehrer, die er jede Woche im Skaters Palace, einer Skatehalle auf dem Titus Firmengelände, unterrichtet, ist Titus Dittmann ein Idol. Denn seit dem vergangenen Jahr hat der Skateboard-Papst einen Lehrauftrag an der Uni Münster. Den Studenten will er vor allem den Spaß am Skaten vermitteln. Ein bisschen Ernst ist bei einem Uniseminar aber dann doch nötig. Und dazu gehört zum Beispiel die Anwesenheitskontrolle.
Steffen Haas.
Ja.
Auf den Bierbänken vor der Theke haben sich etwa 20 Studenten versammelt. Darunter auch zwei Mädchen. Einige tragen Ellbogen- und Knieschützer, weil sie noch blutige Skateboard-Anfänger sind. Auch beim heutigen Seminar geht es zunächst einmal um die Theorie. In weniger als einer halben Stunde fasst Titus Dittmann die wesentlichen Eckpunkte der Skate-Geschichte zusammen. Zum besseren Verständnis reicht er Skateboards verschiedener Entwicklungsstufen herum.
Nur in den 70er Jahren waren die Rollen noch so schlecht, dass durch die lange Lagerung der Polyurethan so spröde war. Ich habe das irgendwann mal nach dem Erklärer auf den Boden fallen lassen und dann sind die Rollen in 1000 Stücke gesprungen.
Doch worum es ihm vor allem geht, ist die Praxis. Heute sollen die Studenten den Hippie-Jump lernen.
Also Hippie-Jump sagt man heute respektlos. Wir bauen so kleine Dinge auf, dann nehmt ihr euer Board, dann rollt ihr an. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr einfach nur einen kleinen Impuls nach oben gebt, ganz locker. Ihr dürft auf keinen Fall, wie sonst beim Hochsprung oder Weitsprung, versuchen, ich muss da hin und nach vorne abspringen, dann bleibt das Brett stehen, ihr landet da vorne, aber das Brett steht vor der Latte.
Titus Dittmann zeigt auf das Hindernis vor ihm. Eine Holzlatte auf zwei Sockeln, etwa 30 cm über dem Boden. Beim Hippie-Jump geht es darum, während der Fahrt beide Füße vom Skateboard zu lösen. Und zwar gleichzeitig. Das Board soll dann unter dem Hindernis weiterfahren, während der Skater oben drüber springt und auf der anderen Seite wieder mit beiden Füßen auf seinem Board landet. Das gelingt auf Anhieb den wenigsten. Bei vielen flippt das Board vorne oder hinten hoch. Bei Vera sieht der Absprung noch etwas zaghaft aus. Sie ist eine von zwei weiblichen Teilnehmern und hat sich extra für das Skateboard-Seminar ein Brett und die passende Schutzkleidung gekauft. Nach Snowboarden und Surfen ist das Skaten ihr dritter Brettsport. Und es läuft auch schon ganz gut.
Ich habe es eben hinbekommen, die Ramp ein bisschen hochzufahren und runter, da halt überhaupt ein Gefühl dafür zu haben, wie man das Gewicht verlagern muss und auf dem Board halt hochzuspringen. Und ich versuche mich gerade an dem Olli, aber das ist nicht so einfach.
Beim Erlernen des Olli soll der Hippie-Jump eine Hilfe sein. In ein paar Wochen ist Prüfung. Dann müssen Vera und ihre Kommilitonen einen kleinen Parcours durch die Halle fahren und wenigstens einen Sprung beherrschen. Irgendwo muss das Skateboardfahren eben akademisiert werden, wenn es als Studienleistung anerkannt werden soll. Wobei Titus Dittmann wichtig ist, dass seine Studenten auch bei der Abschlussprüfung so viele Freiheiten wie möglich haben.
So ist das nämlich im Skateboardfahren. Da gibt es ja keine Pflicht, sondern nur Kür. Und jeder macht das, was er besser drauf hat. Und wenn einer den einen Trick nicht kann, dann lässt er einfach weg in der Kür und macht irgendwas anderes. Fertig. So, und genauso könnt ihr auch da drüber. Das ist Skateboard-typisch. Nicht so einengen, auch später, wenn ihr in der Schule seid, nicht sagen, hey, jetzt musst du das und das und das machen, sondern stellt mir eine Aufgabe, ne? Hier von A nach B und nehmt die Füße nicht vom Bord oder irgend so eine Scheiße. Okay.
Das Seminar an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster ist europaweit das erste seiner Art. Mit der Ausbildung der Lehrer verfolgt Titus Dittmann ein ganz konkretes Ziel. Eine Kooperation der Uni Münster mit der Uni Herat in Afghanistan. Seit 2009 initiiert und unterstützt Titus Dittmann mit SkateAid Entwicklungshilfeprojekte auf der ganzen Welt. Den Anfang machte er zusammen mit Rupert Neudeck von der Nichtregierungsorganisation Grünhelme in Afghanistan. Gemeinsam haben sie auf dem Pausenhof einer Schule im Westen des Landes eine etwa 500 Quadratmeter große Skateboardanlage gebaut. Für 15.000 Euro.
In Afghanistan, da versuchen wir tatsächlich so ein bisschen die Spielzeug-Kalaschnikow mit dem Skateboard auszutauschen, in der Hoffnung, wenn die durch das Skateboard an das Wertesystem dieser Jugendlichen rankommen, dann braucht man wirklich nur noch eine Generation zu warten, bis die Jungs an der Macht sind. Dann wird sich auch insgesamt die Gesellschaft ändern.
Doch nicht nur für die afghanischen Jungs ist Skateboarding eine Chance. Besonders die Mädchen reißen den SkateAid-Mitarbeitern die Bretter förmlich aus der Hand.
Die haben so gut wie keine Möglichkeiten, Sport zu machen, weil Frauen dürfen natürlich keinen Männersport machen. Und das wiederum eröffnet dem Skateboard in Afghanistan extreme Möglichkeiten, weil das Skateboard ist historisch nicht belastet. Das heißt, der Mullah kommt gar nicht auf die Idee zu sagen, das ist doch ein Männersport. Für den ist das eher ein Spielzeug.
In Zukunft sollen die Afghanen die Skateboardanlage in Herat selbst betreuen. Eigentlich geht es Titus Dittmann nämlich gar nicht so sehr darum, dass deutsche Lehrer das Skateboard im Schulunterricht einsetzen. Ihm liegt daran, dass afghanische Lehrer das Skateboard als pädagogisches Unterrichtswerkzeug kennen und nutzen lernen.
Wir möchten ja, dass sie selbstständig dort das alles machen und den Einheimischen selbst überlassen. Und dann muss man entsprechende Strukturen schaffen.
Also hat er mit der Rektorin der Uni Münster einen Deal vereinbart. Titus Dittmann wird Lehrbeauftragter und kann sich dann selbst als offizieller Vertreter der Uni darum kümmern, die Kooperation mit den Afghanen einzufädeln. Diese Art der Entwicklungshilfe war allerdings nicht seine Idee. Ursprünglich unterstützte Titus Dittmann Skatistan, eine Skateschule, die der Australier Oliver Perkovic in Herat betreibt. Dafür sammelte der 63-jährige Skateboards und brachte sie nach Afghanistan. Bei einem Besuch wurde er dann eingeladen, das Zuckerfest, das Ende des Fastenmonats Ramadan, zu feiern. Ähnlich wie in christlichen Ländern zu Weihnachten bekommen bei dieser Feier alle Kinder etwas geschenkt. Titus Dittmann stellte fest, dass so gut wie alle männlichen Kinder und Jugendlichen Plastikwaffen auspackten. Pistolen, Maschinengewehre oder Kalaschnikows.
Und da war Kinderkrieg in der ganzen Stadt und da haben alle Kinder mitgemacht und es gab sogar richtige, echte Schießstände, wo dann Kinder mit echten Gewehren auf Zielscheiben schießen konnten. Das ist einfach, das ist Normalität. Und das war für mich sehr schockierend. Und dann habe ich gedacht, wow, da kann ich richtig schön deutlich machen, was wir eigentlich erreichen wollen. Ein Jugendlicher kann diesen Übergang vom Kind zum Erwachsenen auch super mit einem Skateboard schaffen. Da kann er auch eine coole Sau werden und ein harter Mann mit. Kann man sich mit verletzen, blutet. Man kann zeigen, dass man Mut hat. Man kann zeigen, dass man ein harter Typ hat. Dafür braucht man nicht die Spielzeug-Kalaschnikow, weil der Krieg wird nie aufhören, wenn man eine ganze Generation von Kindern mental nichts anderes machen lässt, als Krieg zu spielen.
Mittlerweile umfasst die Arbeit von SkateAid Entwicklungshilfeprojekte in Südafrika, Tansania, Kenia, Uganda und Costa Rica. Und auch in Deutschland gibt es verschiedene Projekte. In einer Palliativklinik in Datteln beispielsweise trainieren Jugendliche mit dem Skateboard ihren Gleichgewichtssinn, während andere, durch Misshandlungen traumatisierte Jugendliche, damit ihre Aggressionen abbauen können.
Jemand, der eine Stunde Skateboard gefahren ist, der haut keinem mehr in die Schnauze, weil der hat sich ausgetobt und dem tut schon alles weh.
Die Idee ist überall die gleiche. Das Skateboard soll den Jugendlichen helfen, ihre Persönlichkeit zu bilden. Und Skateboarden ist das ideale Mittel, sich von den Erwachsenen abzugrenzen.
Dieses harte für das Skateboarden stehen und das nicht zu akzeptieren, was nicht Skateboarden, das führt dazu, dass in der Skateboard-Szene plötzlich traditionelle Dinge, die differenzieren, die unterscheiden, keine Rolle mehr spielen. Hautfarbe, scheißegal. Glaube, scheißegal. Herkunft, scheißegal. Kohle, scheißegal. Und dann nehme ich gerne die kleine Intoleranz in Kauf, dass Skateboarder sagen, du bist kein Skateboarder, du kannst schon mal Arsch lecken.
Aber Titus Dittmann geht noch weiter. Seiner Meinung nach trainiert Skaten auch wichtige Eigenschaften wie Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und Disziplin. Eigenschaften also, die besonders auch für das Erwachsenwerden wichtig sind. Doch lassen sich diese Eigenschaften wirklich so einfach vom Skateboard in andere Lebensbereiche übertragen? Stefan Weinand steht am Rande des Kölner Skateparks und überlegt. Er ist skeptisch, ob er beispielsweise den Abschluss seines Geografiestudiums dem Skateboarden zu verdanken hat.
Ja, ich glaube, da ist die Sozialisation so durch andere Dinge eher beeinflussbar. Also mein Vater, der hat halt auch ein starkes Durchhaltevermögen, der beißt sich immer durch. Und ob es die Arbeit war oder zu Hause Handwerken oder Fahrradtouren oder so, also da habe ich das eher von ihm. Ich würde es nicht auf Skaten beziehen.
Trotzdem hat Skaten in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt.
Skaten hat eigentlich alles verändert. So in meinem, ja, mein ganzes Leben eigentlich, meine Einstellung zum Leben. Der Lifestyle, ne, das ist natürlich total wichtig gewesen, so in der Zeit, wo ich gesucht habe für mich, was zu finden, so meinen eigenen Stil. Und da war Skaten enorm wichtig. Dadurch bin ich zum Punk gekommen im Endeffekt durch Skaten. Und das hat mich total geprägt, definitiv.
Ein Spielzeug macht Karriere vom Rollbrett zum Skateboard. Sie hörten ein Nachspiel von Kerstin Ruskowski. Wie immer können Sie die Sendung nachlesen und nachhören unter www.dradio.de. Am kommenden Sonntag heißt es an dieser Stelle, so schnell kann nur ein Schwarzer sein. Rassistische Vorurteile im Sport. Hier folgen gleich die 18 Uhr Nachrichten und danach empfehle ich die Fundstücke. Noch einen schönen Abend. Thank you.